Man kann die Techniken, die psychischen Techniken, die psychotherapeutischen Techniken wendet man ja an, wenn jemand sagt, es geht mir nicht gut oder mit mir geht es anderen nicht gut und das möchte ich verändern, ich habe einen Leidensdruck. Und das, was du beschreibst, ist, bewerte doch nicht im Defizit, sondern bewerte doch in den Ressourcen. Also unsere Anfänge sind unterschiedlich. Ich komme von mir geht es schlecht und du kommst, guck mal, dir geht's doch ganz gut, schau mal auf die Richtung.
Ja genau, hallo, willkommen. Ich bin Stefan und das ist der letzte Teil in der Staffel über Identität am Übergang zwischen Arbeit und Rente. Ich bin im Gespräch mit der Psychiaterin, Psychotherapeutin, Coachin Regina von Einsiedel, die auch Autorin des Buches ist, die dritte Lebenshälfte, erschienen im Patmos Verlag, wo es um genau diesen Übergang zwischen Arbeit und Rente geht. Und ja, auch ich beschäftige mich beruflich mit dem Thema. Und die unterschiedlichen Zugangsweisen, die Regina da angedeutet hat, haben natürlich was mit unterschiedlichen Ausbildungen zu tun. Ich habe Psychologie, Theologie studiert, mein Berufsleben überwiegend als Journalist verbracht mit Coaching und Organisationsentwicklungsausbildungen. Und ja, deswegen schauen wir auf dasselbe Thema, Übergang Arbeit-Rente und Menschen, die vor diesem Übergang stehen oder ihn gerade erlebt haben, mit den ganz unterschiedlichen Prägungen, die diese Ausbildungen und Arbeitsweisen mit sich gebracht haben. Und gleich zum Anfang haben wir einen ganz interessanten Meinungsaustausch und Meinungsunterschiede über die Art und Weise, was Coaching bewirken kann, bewirken soll beim Thema Rhythmus, neuer Rhythmus, der ja auf jeden Fall fällig ist bei diesem Übergang. Und hören wir gleich mal, was Regina dazu zu sagen hat.
Diese Desillusionierung, die immer durchs Coaching kommt. Also Coaching heißt ja durchs Tal der Tränen und dann den Berg aufsteigen und dann geht's gut. Es geht einem ja oft immer erst sehr viel schlechter im Coaching, als es einem vorgegangen ist, bevor es einem dann dauerhaft deutlich besser geht. Und vielleicht noch so ein Nebensatz, also wenn man trainiert, dann hat man ja auch so einen positiven Zusatz, aber dieses körperliche Training geht immer sofort wieder verloren, während wenn man mental einmal was verstanden hat, gibt's einen Schalter, den dreht man rum und das bleibt, muss man nicht mehr nochmal dran arbeiten. Vielleicht um dahin zu kommen, muss man dran arbeiten, aber wenn man dann da ist, dann läuft es gut. Und die Desillusionierung ist, du kannst jetzt jeden Tag ungeplant alles machen. Man muss den Tag rhythmisieren, weil das hat man so viele Jahre von außen gehabt und man kommt ins Trudeln, wenn man nicht weiß, was man wann wie macht.
Ja, du sagst den Tag rhythmisieren, aber die größeren Bögen, die finde ich ganz spannend. Ich muss oder ich möchte Anfang des Jahres festlegen, welche größeren Ziele habe ich am Ende des Jahres. Was möchte ich machen, was für mich wichtig ist, was für mich neu ist, was ich unter Erlebnischarakter mir vorstelle, also Dinge fürs Leben, die in Erinnerung bleiben. Und erst wenn ich diese größeren Bögen oder Ziele festgelegt habe, dann schaue ich mal, was heißt denn das für einzelne Tage? Weil wenn ich mir die vorher zu viel zuplane, so habe ich es nämlich am Anfang gemacht, dann bleibt fürs Größere keine Zeit.
Also ich lerne ja durch dich auch neue Aspekte und Perspektiven. Also du bist ja so jemand, der sehr philosophisch und theologisch denkt, also diesen Überbau. Das ist interessant, also Anfang, Ende und das Fluidum dazwischen, das ist ein großes Thema und da habe ich persönlich noch nicht drüber nachgedacht, aber das scheint ja dein Thema zu sein, das finde ich hochspannend. Also nach unseren Interviews werde ich mal einen Aspekt darauf legen, was bedeutet das für meine Arbeit, und ich glaube, da hast du einen unglaublichen Kern getroffen. Ja, man kann nicht endlos wie Kaugummi alles machen, das wird öde. Und auch wenn man jetzt nicht in so hohen theoretischen Sphären schwebt, und so das große Ganze da drüber im Auge hat, ist es doch wichtig, einen Anfang und ein Ende zu finden und auch eine Mitte zu bestimmen. Aber so dieses Gefühl, du hast mich ja gefragt, wie fühlen sich Leute am Ende und am Anfang, am letzten Tag der Rente und am ersten Tag der Rente. Ich glaube, das kann man so bei den meisten Leuten, zumindest diese Führungsposition hatten, nicht so richtig benennen, sondern es ist so ein Vakuum. Also man ist in so einem Zustand, den man nicht kennt. Und dann muss man sich erstmal so einnorden, wie so eine Art Schutzmechanismus. Also ich weiß, ich habe eine schwere Krankheit und da muss ich jetzt erstmal mit klarkommen, wie diese 7 Stufen von der Kübler-Ross. So ist das irgendwie auch im Arbeitsleben. Also man negiert erstmal alles, es kann nicht sein, dass das jetzt so und so ist. Dann fängt man an zu verhandeln. Ja, wenn ich das und das und das mache, dann passiert auch das so, wie ich das gerne möchte. Und dann sagt man auch erstmal, die sind schuld und nicht ich bin schuld. Und dann merkt man, es ist was, was nicht veränderbar ist. Und ich muss anfangen, eine neue Sichtweise auf die Dinge zu bekommen. Und dann fange ich an, meine Arbeit oder die Arbeit nach der Arbeit so zu strukturieren, dass ich sehe, aha, da kommt ein Ergebnis raus und das ist es. Und das ist Gott sei Dank da ja nicht der Tod, sondern vielleicht die neue Zeit, das neue Leben, der neue Planet, auf dem man dann lebt, aber wo man nicht ins Alte so einfach zurück kann, weil in den alten Job kann man dann ja nicht. Und dieses Anfang und Ende und dieses Fluidum dazwischen, das finde ich einen super Aspekt von dir. Wie bist du drauf gekommen?
Naja, weil es eigentlich ein universeller Vorgang ist. Also wir sind ja in permanenter Veränderung. Wir leben permanent in 3 Zuständen gleichzeitig. Gegenwart, aber alles, was unmittelbar zuvor war, ist schon Teil unserer Geschichte. Und dann machen wir uns Pläne. Ne? Wir überlegen ja, was wollen wir denn demnächst machen? Und diese Spannung dazwischen, das ist ja teilweise das Anstrengende. Ne? Denken wir jetzt zu lange drüber nach, was haben wir gemacht und auch über das, was wir nicht gemacht haben, lähmen wir uns. Denken wir zu lange darüber nach, was wollen wir noch alles machen und vor lauter Nachdenken und Planen und bis es ganz runtergebrochen ist, komme ich auch nicht ins Tun. Und deswegen ist immer die Mitte, also zwischen Polaritäten, das ist das Richtige. Also ja, es hat Entspannung und Anspannung. Du findest fast zu jedem Begriff und zu jedem Zustand ein Gegenstück. Und bist du zu sehr auf der einen Seite, hast du Stress. Ja. Bist du zu sehr auf der anderen Seite, hängst du durch, wie beim Seil. Und wenn ich das Seil so spanne, und wenn ich das jetzt auf Lebensziele oder kleine Ziele, aber vielleicht auch auf Lebensziele übersetze, heißt das, wenn ich mir die Latte zu hoch lege, frustriere ich mich selber. Lege ich sie zu niedrig, habe ich nicht Spaß genug. Wenn ich das Seil, wie gesagt, wenn ich jetzt in Ost-West sozusagen oder in Geraden denke, wenn ich das Seil zu sehr anspanne, reißt es. Lasse ich es zu sehr durchhängen, habe ich nichts davon. Ne? Zu viel Entspannung ist Langeweile und führt zu Sinn, dem Erleben von Sinnlosigkeit. Und deswegen dieses Austarieren von Polaritäten, ne? Also von dem, was ich eigentlich will, und dann zu überlegen, was ist denn das Gegenstück davon und wie finde ich die Mitte? Das ist für mich in den kleinen Coaching-Situationen, ich mache ja nicht so diese ganz starken Persönlichkeiten, mit denen du umgehst, die, mit denen arbeite ich nicht. Ich arbeite mit, wenn man so will, deren Mitarbeitern. Und da treffe ich sozusagen auf manche Ergebnisse des Handelns der Menschen, von denen du gerade sprichst. Und das ist für mich wiederum das extrem Spannende unserer Begegnung und der Wachstum. Das Erkennen und das Wachsen an dem, was du sagst und was ich dann übersetze in mein Erleben, in mein Arbeiten und mein Erkennen.
Also wir sind ja unterschiedlich ausgebildet und fahren auf unterschiedlichen kognitiven Bahnen. Und das, was du sagst, finde ich sehr interessant, aber es triggert bei mir das Wort Zeit. Und ja, also wenn ich mir das so überlege, Zeit wird ja häufig nicht bewertet. Und im Coaching geht es oft um Zeit und das Coaching ist ja auch zeitlich limitiert. Und wenn ich coache, dann muss das in einer bestimmten Zeit automatisch geregelt sein oder es hat nicht geklappt. Das bedeutet ja, Zeit ist kein Faktor, den ich einbeziehe. Wenn ich jetzt aber aufs Coachen gehe, der Rentner oder Fastrentner, dann ist es so, dass ich die ja nur am Anfang in der Transition sehe. Also mir geht's nicht gut, ich bin in Rente, was kann ich noch machen? Oder ich gehe bald in Rente, was kann ich machen, damit es mir gut geht? Und aber dann sehe ich nicht, was draus geworden ist. Und der Aspekt, die Zeit muss man portionieren und man muss sie begrenzen. Und die Zeit muss einen Anfang haben und ein Ende haben, sonst kann das Coaching auch nicht erfolgreich sein. Also nicht, ich takte meinen Tag ein in Wochen, Monate, Stunden, Ferien, keine Ferien, Freizeit und so weiter. Das ist ja was anderes Mechanistisches als, was passiert mit Zeit? Und viele Leute, die in Rente sind, sagen ja, oh, jetzt habe ich so viel Zeit. Aber ich habe ja immer nie Zeit. Also ich kann die Leute nur in einem bestimmten Zeitfenster coachen und danach coache ich sie auch unter Zeitdruck, weil ich will mit wenig Zeit denen extrem viel geben, damit sie ordentlich was davon haben, wenn sie hier ins Coachen kommen. Aber was ist mit der Zeit danach? Also Zeit ist ein wichtiger Faktor, den man selber strukturieren, bewerten und einteilen muss. Also das ist ein super Hinweis.
Und vor allen Dingen das Bewerten, das ist doch wieder der entscheidende Punkt. Ne? Also was muss ich denn erreichen als Rentner? Nicht.
Naja,
es geht um das, was ich will, nicht um das, was ich muss. Also ich finde, Freiheit ist ja auch ein ambivalenter Begriff, ne? Also Freiheit von und Freiheit für. Ne? Also ich kann eine Last fallen lassen, wenn ich Arbeit als Belastung empfunden habe und habe unendliche Möglichkeiten, was anderes zu machen. Die Freiheit für. Manche Leute erschreckt ja die Freiheit für. Ne? Also was soll ich denn jetzt machen?
Ja.
Aber das sind ja dann, das ist im Grunde, und das finde ich jetzt wiederum ganz spannend, ich erlebe öfter, also gerade auch bei Reverse Mentoring ist das ganz spannend, dass junge Leute vor lauter Möglichkeiten sich nicht entscheiden.
Ja, das ist ein...
Aber wir reden doch gerade darüber, dass das beim Übergang in Rente bei High-Performern teilweise genauso ist. Vor lauter Möglichkeiten tun sie sich schwer, sich zu entscheiden, obwohl sie ihr ganzes Leben für andere ziemlich wichtige Entscheidungen getroffen haben. Sind sie plötzlich damit befasst, zu überlegen, was mache ich denn jetzt? Wie entscheide ich für mich? Darum geht's doch.
Aber man muss sie ja dazu befähigen, für sich entscheiden zu können. Und da wiederum kommen meine Tools ins Spiel. Also ich mache ja die Vorarbeit.
Ja.
Und also wie kann ich denn überhaupt frei sein? Wie kann ich denn meine Affen von der Schulter abwerfen? Was sind denn da meine inneren Antreiber und Kritiker, die mir das Leben so scheiße machen? Warum fühle ich mich traurig? Ich bin sauer, ich bin wütend. Warum ist das so, obwohl es doch gar keine äußeren Faktoren gibt? Und das lege ich ja frei und dann gebe ich denen die Möglichkeit, nicht nach alten Mustern zu handeln und dann eine neue Freiheit zu entwickeln. Also wir kommen von unterschiedlichen Seiten auf dasselbe Thema.
Absolut richtig. Also du gehst an die Basis, ans Fundament, an die Persönlichkeitsstruktur. Und ich gucke eigentlich auf den Teil nach vorne. Was macht dir Freude? Was zaubert dir ein Lächeln ins Gesicht? Ja, ich gehe nicht so tief, das kann ich nicht. Ne? Also ich habe Psychologie studiert, aber nicht Psychiatrie und keine Psychotherapie-Ausbildung. Aber wir wissen doch, was, also wir spüren es, was uns gut tut.
Ja.
Und ich will es auch nicht unbedingt immer theoretisieren und Begriffe dafür finden, sondern entscheidend sind ja die Belohnungsmomente. Ne?
Ja.
Also
Die Leckerlis.
Ja, naja, die Leckerlis, genau. Die Leckerlis und die Vorfreude auf ein Ziel.
Ja.
Das ist doch spannend. Also wenn ich etwas entdeckt habe, was mir schon beim dran denken Freude macht, dann bin ich richtig unterwegs und daran arbeite ich. Also ich gucke nicht nach hinten, sondern ich gucke nach vorne, dass die Energie vom nächsten Ziel herkommt.
Ja.
Das ist mein Thema.
Wenn, ja, das ist gut für Leute, die nicht diese Pakete tragen, die ich sozusagen bewältige. Es gibt ja unterschiedliche Leute. Es gibt ja Leute, die brauchen nur ein Know-how, ein Wort, ein Hinweis, ein Tool und haben selber nicht dran gedacht. Und dann können sie es von alleine laufen lassen. Und dann hat man genau das getroffen, was sie brauchen, auch wenn sie es gar nicht benennen können. Also im Grunde genommen gleiche Arbeit mit unterschiedlichen Ansätzen.
Ja, ja. Ja, also mit einer Schnittmenge und ich denke schon mit, und das ist ja das Wichtige, mit demselben Ziel. Also wir wollen ja unseren kleinen Beitrag leisten, dass die Welt besser wird, indem es mehr Menschen gibt, die mit sich selbst zurechtkommen und es damit auch anderen leichter machen. So würde ich es mal sagen.
Ja, vor allem mit den vielen Babyboomern, die so viel gearbeitet haben, die so viele sind und die aber jetzt was mit sich anfangen müssen und auch anfangen dürfen und anfangen sollen und nicht so eine negative Bewertung erleben müssen.
Aber da will ich nochmal reingehen. Also ich mag das Selbstmitleid mit uns Boomern eigentlich nicht. Ich habe mich da so lange mit beschäftigt, dass ich jetzt langsam denke, wir müssen nicht klagen. Wir hatten im Allgemeinen Glück. Ja, also durch die politischen Umstände, durch die Zeitgeschichte, wir hier in Deutschland. Ja, wir haben ja einen Moment der Zeitgeschichte erlebt, 89 ist plötzlich ein Wunder passiert, aus zwei Teilen wurde wieder eines. Und nebenbei gesagt, als Journalist dachte ich, ab jetzt wird es richtig langweilig. Der große politische Konflikt Ost-West ist gelöst und es ist gut für die Welt, aber schlecht für mich, weil mein Beruf als Journalist wird langweiliger. Das war ein grundlegender Irrtum, weil damals war ich noch nicht so weit, so ein paar grundlegende psychische Mechanismen etwas anders einzuschätzen, Dinge, über die wir jetzt geredet haben. Ich glaube, wir machen an der Stelle mal einen Punkt, atmen durch.
Ich will eine Sache noch sagen, bitte.
Vorher kann man nicht aufhören.
Also, wir leben ja in einer bestimmten Ära, ne? Und diese Ära ist wirklich gut. Aber dennoch hat das Individuum bestimmte Probleme mit sich rumzutragen und zu lösen. Aber insgesamt der Blick auf diese Ära, die wir Babyboomer haben oder hatten, also noch nie ging es einer Gesellschaft so gut wie uns. Da bin ich mit dir völlig überein. Ich rede natürlich über diese einzelnen kleinen, intimen, privaten Piekser, die man hat, im großen Ganzen einer Ära.
Genau, genau. Aber auch wenn man sich das wieder klar macht, dass das Umfeld oder der Punkt im Zeitlauf, zu dem wir geboren wurden und in dem wir leben und der Ort vor allen Dingen auch. Das größte Glück ist ja, in so einer Gegend geboren zu sein.
Total,
wie wir hier.
Total.
Das macht einen ziemlichen Unterschied.
Ja.
Verglichen mit vielen anderen.
Ja, also ich bin auch super happy.
Deswegen fällt mir langsam ein, kommt Dankbarkeit bei dir im Coaching mit High-Performern vor?
Nee. Also ich überlege Dankbarkeit. Also die Leute, ja doch, doch. Also es ist aber nicht der Fokus. Was die Leute immer sagen, ich darf ja eigentlich gar nicht klagen, mir darf es ja gar nicht schlecht gehen, weil ich habe einen schweineguten Beruf und ich verdiene so viel Geld und ich konnte mich so weit entwickeln. Das kann man ja unter Dankbarkeit sehen, aber ich gucke mir ja die Konflikte an.
Und ich gucke mir an, wofür kannst du dankbar sein?
Ja, das ist auch gut.
Und ich bitte Leute, mal über eine Woche aufzuschreiben, was ihnen passiert ist, was sie berührt hat, wo sie gelächelt oder vielleicht fast geweint haben, kommt ja auch mal vor, weil es so besonders war.
Ja.
Aber weil man hatte nicht die Zeit oder die Gelegenheit oder es ist im Vorübergehen passiert, aber es ist passiert. Und Ich schreibe das übrigens, seit ich Rentner bin, auf. Warum auch immer, dachte ich hätte vorher keine Zeit dafür gehabt. Aber ich stelle fest, es vergeht kein Tag, an dem sowas nicht drin ist. Und auf dem Weg hierhin bin ich an einem Menschen vorbeigekommen, der hatte eine Ausrüstung dabei, die war jetzt nicht fürs Büro gedacht, sondern das war, glaube ich, sein Büro, sein Wohnzimmer, sein Esszimmer, sein ganzes Leben in ein paar Taschen. Und der sah an für sich ganz gut aus für jemand, der sein ganzes Leben und seinen ganzen Besitz in Taschen mit sich rumträgt. Also war jetzt nicht körperlich, sah nicht fertig aus. Und saß da auf einer Bank und hat Puttchen gemümmelt. Und ich bin einfach an dem vorbei, habe guten Tag oder guten Morgen gesagt, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Und dann hat er aufgeguckt und sagt, vielen Dank, das ist aber sehr nett.
Das ist schön.
Und ich weiß nicht, was heute noch passiert. Über dieses Gespräch hinaus, für das ich auch dankbar bin, aber das ist viel komplexer. Aber dieser Moment, das war ja im Vorübergehen. Also der bringt mich wirklich fast zum Weinen.
Ja, also das ist nochmal so ein anderer Aspekt und auch schön, das ist natürlich was nach der harten Arbeit erst Platz hat, ne? Und das finde ich super gut, dass du sowas machst und dass diese Kleinigkeiten so prominent werden. Und das zeigt ja zum Beispiel auch so diese Anleitung des Perma-Modells der positiven Psychologie. Was für mich ist, kann ich positiv verwerten oder bewerten und in mein Leben lassen? Guck dir die Positivseiten an und guck dir nicht die Negativseiten an. Ja, das ist sehr anrührend, diese Geschichte.
Ja, ich habe mich jetzt auch wieder gefasst. Und es hat mich jetzt selber überrascht, wie die Schilderung dieses Vorgangs, Aber es geht mir öfter so. Also ich führe tatsächlich dieses, nennen wir es jetzt mal Dankbarkeitstagebuch, ist ja auch keine Erfindung von mir, kommt ja eigentlich auch aus der positiven Psychologie. Und Seligmann, dem ich mal begegnet bin persönlich im Studium in den USA, und seit ich das mache, hat sich wirklich was verändert. Weil es gibt ja nochmal einen Effekt. Ich lese es rückwärts. Ja? Also manchmal gucke ich da rein, so wahllos. Ne? Also irgendwie scrolle durch. Also ich mache es digital, nicht im Tagebuch oder sowas. Und bleibe dann an was hängen und erinnere mich wieder dran. Und durch das Lesen laufe ich aber wieder durch den emotionalen Prozess. Mhm. Ich erlebe es wieder und freue mich wieder. Das heißt, ich schaffe ein Repertoire, ein Reservoir an, wie soll ich sagen, Wiederbelebungsmomenten. Ja? Also wo ich einfach froh und glücklich und dankbar bin. Und ja, das ist eigentlich, kommt wiederum in die Nähe eines Flow-Zustandes. Ne? Mhm. Also wenn du mit dir selbst einig bist und also im Moment zufrieden bist. Und das ist ja eigentlich, finde ich, die riesige Chance mit dem Freiraum im Wortsinne. Ne? Also du hast Räume und du hast Zeiträume, die noch nicht ausgearbeitet sind, wo du nicht musst, sondern kannst oder darfst. Und das ist doch ein Wahnsinn.
Wahnsinn. Also das ist natürlich die glückliche Freiheit der Rentner. Das kann man sich leisten, wenn man es schafft, es sich zu leisten. Das stimmt. Es braucht ein bisschen, also ich erzähle jetzt auch was von mir, es braucht ein bisschen Zeit. Man muss sich selber das erlauben, es zuzulassen. Ich darf das fühlen, so wie ich bin, bin ich richtig. Und es ist nicht schlimm, dass das so ist und niemand darf es bewerten, außer mir. Und diese Freiheit hatten wir ja im Arbeitsleben eigentlich nicht. Da waren wir ja schon auch immer dressiert und beobachtet und müssten Aufgaben erledigen und wurden dann daran bewertet. Und das ist die große Freiheit der Rente, dass man langsam sich entwickeln kann dahin, wie man wirklich ist. Ein mentales Wohlbefinden und nicht ein Geld voller Taschen. Das ist der Unterschied.
Ja, Taschen voller Geld.
Ja, ja. Taschen voller Geld, Geld voller Taschen.
Ja, nee, genau so, so sehe ich das eben auch. Und jetzt nochmal ganz wichtig, was jetzt zum Schluss mal so anklang. Also Psychologie, traditionelle Psychologie kommt ja sozusagen vom, ist eigentlich ein Fehlerdetektor. Ne? Also wir haben ein Menschenbild, so soll es sein. Und wenn es nicht so ist, dann sagen wir, piep, 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 Fehler, jetzt müssen wir korrigieren, dann kommt Psychologie oder sogar Psychotherapie, muss man ja auch mal so sagen. Weil wir korrigieren ja hin auf ein, so wäre es besser. Ne? Und wenn ich ein, so tut es mir gut, so tut es mir gut und so tue ich anderen gut. Wenn wir an das Ende denken, dann, also da steckt mehr positive Psychologie sozusagen drin. Das löst für meine Begriffe nochmal eine andere Bewegung, also eine Vorwärtsbewegung aus. Und das ist mir jetzt durch dieses Gespräch, also habe ich jetzt das Gefühl, habe ich das ein bisschen besser verstanden, dass du eben sozusagen von hinten das Feld aufrollst, ja. Und dadurch Energien freisetzt. Und ich versuche eben mehr sozusagen positive Zukunft zu visionieren und daraus Kraft für die Gegenwart,
ja,
und
kommen,
Motivation, ja, zu ziehen. Ne?
Von zwei unterschiedlichen Richtungen, mit zwei unterschiedlichen Ausbildungen und Denkweisen. Und ja, man kann die Techniken, die psychischen Techniken, die psychotherapeutischen Techniken wendet man ja an, wenn jemand sagt, es geht mir nicht gut. Oder mit mir geht es anderen nicht gut. Und das möchte ich verändern. Ich habe einen Leidensdruck. Und das, was du beschreibst, ist, bewerte doch nicht im Defizit, sondern bewerte doch in den Ressourcen. Also unsere Anfänge sind unterschiedlich. Ich komme von mir geht es schlecht und du kommst, guck mal, dir geht's doch ganz gut, schau mal auf die Richtung.
Ja, ja, beziehungsweise überleg mal, worauf du dich freust. Ne? Was dir... Also was dir gut tut und dieses nach vorne gucken, sich was ausdenken, auf das man sich freut, das löst Energien aus. Ne? Das kann natürlich, ja, das kann der nächste Urlaub sein, das ist mir aber eben auch zu flach. Ja, da freue ich mich auch immer drauf, irgendwo hinzureisen, wo ich noch nicht war, also etwas zu entdecken oder dahin zu reisen, wo ich schon mal war und weiß, was ich bekomme. Hat auch eine Qualität und für mich ist auch so ein Faktor, die Neugier lebendig zu halten, nicht alte Erfolgsrezepte immer zu wiederholen. Hat früher geklappt, muss heute klappen, wird morgen auch noch gut sein. Sorry, überzeugt mich nicht. Ist eine echte Falle. Spannend ist, wenn du guckst, was habe ich noch nicht gemacht? Und wenn du dich traust, mal was zu machen, was du noch nicht gemacht hast, und du erlebst was, was du so noch nicht erwartet hattest. Das sind so die kleinen Momente, an denen ich arbeite.
Ja.
Und wenn sowas mit anderen gelingt, dann macht es mich auch schon wieder glücklich.
Ja, also mit dem Coaching geht es mir auch so. Ich bin so froh, dass ich coachen kann. Das ist wirklich meine Lieblingsarbeit. Und ich bin so froh, wenn ich sehe, dass es den Leuten besser geht. Und also da erhole ich sehr viel raus. Ich wünsche mir, dass ich das noch lange machen darf.
Das wünsche ich dir auch.
Ich dir auch.
Aber nicht mehr in diesem Gespräch. Da machen wir jetzt einen Punkt und... Ich muss ganz vieles mir wieder anhören und drüber nachdenken und bin dir sehr, sehr dankbar, weil du hast hier eine Schatzkiste geöffnet, mich reingucken und hören lassen und andere auch. Sehr, sehr ungewöhnlich. Danke.
Sehr gerne.
Ja, und wir danken euch, die ihr immer wieder Fragen eingeschickt habt, die in diese Gespräche eingeflossen sind. Das tut richtig gut, wenn wir so dicht an euren Wünschen dran sein können. Und dabei soll es bleiben. Die Staffel ist noch nicht ganz fertig, wie der Podcast-Titel ja auch schon ankündigt. Und in diesem Sinne, lasst euch überraschen, da kommt noch was. Jedenfalls euch ganz herzlichen Dank und weiter gerne bitte abonnieren, kritisieren, kommentieren und wenn möglich eine gute Bewertung auf den Podcast-Plattformen hinterlassen. Das hilft uns sehr in der Reichweite. Ansonsten danke fürs Dabeisein. Wir hören uns wieder in einer Woche.